und hier ist meine Praxisstelle. Und Matze lässt mich auch manchmal auf die Kanzel. Wir sind gerade im Predigtthema Position. Und Matze hat die letzten zwei Sonntage schon darüber gesprochen, was unsere Berufung ist, was unsere allgemeine Berufung als Kinder Gottes ist. Und ich will heute auf die spezifische Berufung für jeden Einzelnen eingehen. Ich wollte mal in die Runde fragen, wer von euch, der sein Leben schon Jesus gegeben hat, und ihr müsst nicht strecken, aber wer noch darauf wartet, dass er ein richtiges Berufungserlebnis hat, dass Gott ihn beruft. Ja. Könnt mal kurz drüber nachdenken. Falls dem so ist bei dir, dann muss ich dich leider enttäuschen. Dein zentrales Berufungserlebnis hat schon stattgefunden. Dein Bekehrungserlebnis war auch dein zentrales Berufungserlebnis. Und darum, wenn du dich bekehrt hast, wenn du gesagt hast, ja, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, dann hast du auch dein Berufungserlebnis gehabt. Und ein zweites wird sehr wahrscheinlich nicht kommen, weil Bekehrung und Berufung untrennbar sind. Also es gibt zwar zwei Wörter dafür, aber im Grunde ist es ein und dasselbe. In dem Moment, in dem ich mich zu Jesus bekehre, in dem ich sage, ja Jesus, ich will dir nachfolgen, steht meine allgemeine Berufung schon fest. Mit der Bekehrung kommt meine neue Identität in Christus. Und das ist auch unsere allgemeine Berufung. Was das genau bedeutet, eine neue Identität in Christus zu haben, da lade ich euch ein, einfach nochmal die Predigten der vergangenen zwei Wochen vom Matze nachzuhören, inzwischen auch auf Spotify, um da nochmal tiefer einzusteigen. Ja, aber ich will nicht über unsere allgemeine Berufung reden, sondern über deine spezifische Berufung. Und ich erlebe das manchmal, dass bestimmte Verse zitiert werden von Christen, die auf ihre Berufung warten. Und da ist ein prominentes Beispiel, zum Beispiel 2. Korinther 5,17. Da heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Oder in Galater 2,20, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus in mir. Und das sind starke Verse, aber wir neigen bei der Bibel manchmal dazu, also ich kenne es von mir selbst, dass wir einen Vers rausnehmen und darauf unsere Theologie stützen. Wir lesen den einen Vers und sagen, okay, ja, so ist es. Und das führt dann dazu, dass wir eben darauf warten, dass Jesus uns beruft. Weil ich meine, es ist ja, das Alte ist ja vergangen. Das heißt, Jesus muss mir jetzt sagen, was jetzt meine neue Berufung ist, nachdem ich ihm nachfolge. Wenn es heißt, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus in mir, bedeutet das jetzt, dass meine Persönlichkeit, meine Stärken und Schwächen jetzt einfach verschwunden sind? So mit der Taufe, da wird meine Persönlichkeit untergetaucht und in dem Moment, wo ich aus dem Wasser rauskomme, ist der Benedikt weg. Und ich glaube, wir haben manchmal so ein bisschen so ein Verständnis davon, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist auf einmal alles neu und alle Stärken und Schwächen und unsere Persönlichkeit ist einfach weg. Aber genauso wie wir nicht aus irgendeinem anderen Buch einen einzelnen Satz nehmen würden und sagen würden, hey, darum geht's in diesem Buch, sollten wir das mit der Bibel auch nicht machen, sondern es im Kontext anschauen. Und im Römerbrief, genauer gesagt in Römer 6, schreibt Paulus in Vers 18, ihr, damit sind wir gemeint, die ihr Leben Jesus gegeben haben, ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Also Römer 6 behandelt allgemein, was passiert, also was wir für Menschen sind vor Christus und was für wir für Menschen sind nach der Begegnung mit Christus beziehungsweise in Christus. So, und genauso, also ähnliche Stelle in Römer 8, Vers 5, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Nochmal zurück zu dem Vers. Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus in mir. Das hat nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun, nichts mit meinen Stärken und Schwächen, sondern mit meiner Ausrichtung, mit meiner Lebensausrichtung. Das heißt, wir haben uns früher, vor Christus, bevor Leben in unser Jesus in unser Leben kam oder Leben in unser Leben, haben wir uns vom Egoismus leiten lassen, von unseren selbstsüchtigen Wünschen. Wir wollten das tun, was wir jetzt gerade wollten und haben das auch getan. Und jetzt in Christus lassen wir uns von Gottes Geist leiten und sind dadurch auch imstande, das zu tun, was gut und richtig ist, was in Gottes Willen ist. Das heißt, das Zentrale in Christus ist dieser Herrschaftswechsel. Nicht mehr ich herrsche, beziehungsweise die Sünde über mich, sondern Christus herrscht jetzt. Unsere Geschichte dagegen bleibt unsere Geschichte. Die ist nicht einfach weg. Und unsere Gaben bleiben auch unsere Gaben. Deine Persönlichkeitseigenschaften, die bleiben erstmal. Das heißt nicht, dass dich Jesus nicht auch verändern kann, irgendwo, wo du komisch bist. Na, vielleicht bleibst du auch komisch. Aber erstmal hat Gott uns unsere Persönlichkeit auch aus einem bestimmten Grund gegeben. Und die nimmt er uns nicht einfach weg, nur weil wir ihm unser Leben geben. Und dass ich das Ganze nicht irgendwo hier hergezogen habe, sondern dass das eine biblische Grundlage hat, will ich mal in 1. Samuel 16 reinschauen. Und zwar geht es um David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Und es ist so, dass David von Samuel zum König gesalbt wird. David ist zu dem Zeitpunkt noch ein Hirtenjunge. Und Samuel bekommt von Gott gesagt, er soll einen neuen König salben. Zu der Zeit ist Israel unter der Herrschaft von Saul. Und er salbt dann diesen David, diesen jungen Mann, zum König. Und da steht dann in Vers 13, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. So, er wurde zum König gesalbt. Ja? Aber er ist weiterhin Hirte. Saul ist weiterhin König. Das heißt, erstmal hat sich gar nichts Grundlegendes verändert. Und da ist die Rede eben, dass der Geist über David kam. Zu der Zeit war es so, dass es so ein Bekehrungserlebnis nicht wirklich gab, weil die einzigen, die Zugang zu Gott hatten, waren die Juden. Das heißt, entweder wurdest du als Jude geboren oder halt nicht. Entweder du hattest Möglichkeit, Zugang zu Gott zu kriegen oder eben nicht. Aber ich finde dieses, der Geist des Herrn kam über ihn, dass sich das vergleichen lässt mit dem, Bekehrungsmoment, weil auf einmal ist es der Geist, der ihn leitet und nicht mehr nur er selbst. Und was macht David? Er ist weiterhin Hirte. Und ein Kapitel später kommen wir dann zur berühmtesten Geschichte von David, die kennt jeder, egal ob du einen kirchlichen Background hast oder überhaupt nicht, aber David gegen Goliath kennt jeder. Das ist sprichwörtlich. Ne? Eben wie David gegen diesen Riesen kämpft. Und der Punkt ist folgender, dass eben das Philisterheer auf der einen Seite steht und auf der anderen Seite stehen die Israeliten. Und dann schlagen die Philister vor, lassen wir einfach einen gegen den, also jeweils einen kämpfen, dann müssen wir nicht das ganze Heer verlieren. Und die schicken halt so einen Riesen vor, den Goliath, und keiner von den Israeliten traut sich, den irgendwie anzugreifen. Und dann wird David von seinem Vater geschickt dorthin, weil seine Brüder auch im Heer von Saul sind, und soll ihnen was zu essen bringen. Und David sieht, wie dieser Goliath lästert, wie er über den Gott Israels und auch seinen Gott ablästert, mit dessen Geist er erfüllt ist. Und er entscheidet sich dazu, okay, wenn sonst keiner macht, dann greife ich den halt an. David hatte als Hirte ständig irgendwie Löwen und Bären bekämpfen müssen und hat dafür seine Skills mit der Steinschleuder trainiert. Er konnte richtig gut mit Steinen schleudern, aber mit Waffen konnte er nicht umgehen. Aber da hatte er einfach Skills. Und was er dann gemacht hat, er ist Goliath entgegengegangen mit seiner Mini-Steinschleuder. Diesem Riesen ist er entgegengegangen mit dieser Steinschleuder, weil er wusste, mit der Steinschleuder kann ich umgehen. Das sind meine Skills, das ist meine Gabe, dass ich mit der Steinschleuder umgehen kann. Und gleichzeitig, und das ist hier entscheidend, ist, dass er mit Gottes Eingreifen rechnet. Er gebraucht seine natürlichen Skills, seine natürlichen Eigenschaften, die er schon als Hirte gebraucht hatte, um auf diesen übermächtigen Feind zuzugehen und rechnet gleichzeitig mit Gottes Eingreifen. Was können wir daraus ziehen? Also Learning Nummer 1 ist, David hat nicht irgendwelche übermächtigen Geisteskräfte gekriegt, mit denen er auf diesen Goliath zugegangen ist, sondern er hat einfach die Gabe, die er hatte, Steine schleudern, hat er gebraucht und gleichzeitig darauf vertraut, dass Gott seinen Teil dazu gibt. Und Learning Nummer 2, er ist schon zum König gesalbt, ne? Und stattdessen geht er weiterhin seiner Hirtenaufgabe nach, weil er eben noch nicht zum König gekrönt wurde. Und dann ist er da, sieht, da ist dieser Feind, ich habe eine Steinschleuder und ich kann gegen den kämpfen, weil Gott mir beisteht. Das heißt, er weiß sich im Hier und Jetzt berufen. Er wartet nicht drauf, dass er, also eigentlich wäre es ja Sauls Aufgabe gewesen, gegen diesen Goliath zu kämpfen. Und Saul kommt dieser Verantwortung nicht nach. Und David sieht, ich bin da, ich sehe diesen Riesen, ich habe eine Steinschleuder und ich habe Gott an meiner Seite, also gehe ich mal auf den zu. Das heißt, er wartet nicht darauf, dass er zum König gekrönt wird. Er wartet nicht auf diese Verheißung, die über seinem Leben steht, die in ferner Zukunft mal eintreten wird, dass er König ist und dass er dann sich auch beteiligen kann, dass er seine Gaben einsetzen kann, sondern er setzt sie im Hier und Heute ein. Am Tag vorher hat er wahrscheinlich einen Löwen umgebracht, am Tag später eben den Goliath. Warum auch nicht? Was ist also der Unterschied von vor Christus zu nach Christus? Unsere Skills, unsere Gaben, unsere Talente, unsere Persönlichkeit werden eben nicht mehr für die Sünde eingesetzt. Und für unsere egoistischen, selbstsüchtigen Wünsche, sondern für das Gute, für Gottes Reich. Ein anderes prominentes Beispiel, David ist nicht das einzige Beispiel, aber Paulus. Ihr kennt die Geschichte von Paulus. Paulus hat Christen verfolgt, Er hat Christen getötet. Der Typ war extrem. Aber der ist auch extrem geblieben, als er Jesus kennengelernt hat. Während er vorher Christen verfolgt hat und da wirklich mit vollem Eifer hinterher war und von Stadt zu Stadt gereist ist, um die Zahl der Christen zu dezimieren, findet er zum Glauben an Jesus, lernt den lebendigen Gott kennen, lernt Jesus kennen. Und was macht er? Er läuft von Stadt zu Stadt, um die Zahl der Christen zu multiplizieren. Aber seine zentrale Eigenschaft, dieses Extreme, das war nicht weg durch die Begegnung mit Jesus. Er war nicht auf einmal ein anderer Mensch, sondern das Einzige, was sich verändert hat, war, dass er seine Gaben nicht mehr für das Böse, sondern für das Gute eingesetzt hat. Darum will ich mir mitgeben, erwarte nicht, dass Gott deine Persönlichkeitseigenschaften groß verändert, weil er dich aus gutem Grund so geschaffen hat. Gott hat dich erschaffen und er hat dir deine Persönlichkeitseigenschaften, er hat dir deine Gaben gegeben. Alles Gute kommt von oben, kommt von Gott. Und wenn du Gaben gekriegt hast, die du auch genutzt hast, als du noch kein Christ warst, als du noch nicht mit Jesus unterwegs warst, dann hat er die dir aus gutem Grund gegeben. Und der einzige Unterschied ist eben, dass früher deine Gaben und das Ausleben deiner Persönlichkeit Richtung Tod geführt hat und heute Richtung Leben. Und jetzt will ich euch ein bisschen mit reinnehmen in meine Story, um zu verdeutlichen, dass es nicht nur in der Bibel der Fall ist, sondern auch heute noch. Ich habe schon immer gut überzeugen können. ich kann gut argumentieren und es macht mir auch Spaß. Und irgendwie habe ich es immer geschafft, Leute zu inspirieren, irgendwelche Dinge zu tun. Und als ich so in der 8., 9. Klasse war, war meine Klasse bekannt als die schlimmste Klasse der Schule. Also ohne Witz, kein Lehrer wollte uns nehmen. So Anfang des Jahres gab es da immer Stress drum, wer muss die 9C nehmen. Und ich war bekannt als der schlimmste Schüler dieser Klasse. und ey, zu was ich alles da meine Klassenkameraden gebracht habe zu tun, manchmal war es ganz witzig, manchmal auch nicht. Aber ich habe dann auch irgendwann angefangen, auf Partys zu gehen, zu saufen und Drogen zu nehmen. Ihr wisst gar nicht, wie viele Leute ich inspiriert habe, Drogen zu probieren. Ich bin nicht stolz drauf. Aber ich habe Leute mitgerissen, ich habe sie motiviert und ich habe denen wirklich das so angepriesen, die Geschichte, dass es heute sogar noch Leute gibt, die, weil ich sie da mit reingenommen habe, immer noch in diesem Drogensumpf drin sind. Ich kann immer noch gut überzeugen. Ich habe vor gut 4 Jahren habe ich mein Leben Jesus gegeben. Aber ich überzeuge jetzt nicht mehr Menschen zum Drogennehmen. Ich inspiriere Menschen nicht zum Drogennehmen, sondern zu einem Leben mit Jesus, weil ich weiß, dass in Jesus alles zu finden ist, was man in Drogen und anderen Geschichten nur vergeblich sucht. Ich konnte mich schon immer gut in Menschen hineinversetzen. Und das habe ich früher genutzt, um andere zu manipulieren und einfach allgemein zu meinem eigenen Vorteil. Also dass ich einfach dadurch, dass ich wusste, okay, was sind oder irgendwie erahnen konnte, was sind die Motive meines Gegenübers, was treibt ihn an, konnte ich da reingehen und es zu meinem Vorteil nutzen. Und ich kann mich immer noch gut in Menschen hineinversetzen. Das hat sich auch, nachdem ich Jesus mein Leben gegeben habe, nicht verändert. Aber heute kann ich dadurch ins Leben von Menschen sprechen und kann Leben in ihr Leben sprechen. Ich kann ihnen helfen, dass sie ihre Stärken erkennen, dass sie ihre Fähigkeiten erkennen, dass sie erkennen, wer sie sind, und ihnen dabei helfen, in ihre Bestimmung zu kommen. Also nochmal, deine Persönlichkeit verändert sich nicht einfach, weil du Jesus dein Leben gibst, sondern er hat dir deine Persönlichkeit aus gutem Grund gegeben und er will sie gebrauchen für sein Reich. Und genauso ist es mit der Biografie. Ich weiß nicht, wie deine Biografie aussieht und ich bin mir sicher, dass hier Leute im Raum sitzen, die echt ein hartes Leben hinter sich haben. Und das wirkt fast zynisch, wenn ich das jetzt sage. Und eigentlich ist es auch ein Vers, den man nicht an andere weitergeben darf, sondern der nur für einen selbst gedacht ist. Und zwar ist das Römer 8, 28. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Dieser Vers steht über jedem Leben, das Jesus hingegeben ist. Und egal, was da für eine Vergangenheit war, egal wie viel Schmerz in deiner Vergangenheit da war, egal wie viel Leid, wie viel Missbrauch, dieser Satz, diese Zusage steht über deinem Leben, dass alles zum Besten dienen muss. Und auch hier erzähle ich kurz von mir, und zwar, mein Vater ist Pfarrer in der Landeskirche, meine Mutter ist Lehrerin, und die beiden hatten schon immer ein Herz für Missionen, für Afrika. Und darum haben sie sich entschieden, als ich gerade 6 Jahre alt war, nach Afrika zu ziehen, für 6 Jahre in Mission, eben an einer Bibelschule zu unterrichten. Und ja, dadurch, dass wir ins Ausland gezogen sind, dass ich mit 6 quasi aus Deutschland rausgerissen wurde, auf einen neuen Kontinent, ganz andere Kultur, habe ich nie ein Zuhause gefunden. Klingt jetzt erstmal so traurig, aber ich will euer Mitleid nicht, alles gut. Aber ich hab wirklich keinen Ort auf dieser Erde, wo ich sagen kann, hey, das ist mein Zuhause. Da komme ich hin und da fühle ich mich wohl. Hier bin ich aufgewachsen, da ist meine Grundschule. So was habe ich nicht, weil meine Grundschule ist in Afrika und mein Gymnasium ist in Heidenheim und mein Kindergarten war in Porto, in Portugal, wo wir ein halbes Jahr waren, bevor wir nach Angola gegangen sind, um Portugiesisch zu lernen. Also ich habe sowas nicht. Und da könnte ich wirklich bitter werden und könnte sagen, hey, Gott, was soll der Scheiß? Ich will doch einen Ort, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich mich wohlfühle. Und nirgends konnte ich richtig ankommen. Also meine Eltern wohnen jetzt eben in Heidenheim, aber das ist für mich auch nicht zu Hause. Das ist so lang zu Hause, wie die noch da wohnen. Nächstes Jahr ziehen sie um, dann ist Heidenheim auch kein Anlaufpunkt mehr für mich. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe keinen Ort, der mich irgendwie bindet. Und ich habe ein Herz für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich habe ein Herz für Weltmission. Und dadurch, dass ich nie einen Ort hatte, an dem ich, den ich als Zuhause bezeichnen kann, ist es auch kein Ort, an den ich irgendwie gebunden bin. Gott kann mich überall hinschicken und ich komme damit klar. Ich musste schon immer wieder in neue Kontexte mich reinfinden, musste immer neue Freunde finden und ist für mich absolut kein Problem. Und das, was erstmal aussieht wie wirklich eine Bürde, ist ein Geschenk. Dann zurück in Deutschland. Ich habe es vorhin schon mal ein bisschen angesprochen. Also in Angola war es irgendwie, wir waren in so einer christlichen Blase, ne? Also wir haben auf dem Gelände gewohnt von der Bibelschule und ich hatte nur christliche Freunde und für jeden war es klar, es gibt einen Gott und Gott hat eine Rolle im Alltag gespielt und ihr könnt euch den Kulturschock vorstellen, als ich auf einmal nach Deutschland komme und dann rede ich mit meinen Klassenkameraden über Gott und dann gibt es da auf einmal Leute, die glauben gar nicht an Gott. Also das war für mich völlig unvorstellbar, das habe ich gar nicht gekannt. Und ich hatte echt eine harte Zeit, hier anzukommen in Deutschland, weil ich einfach ganz anders aufgewachsen war. Und wurde dann auch gemobbt und so weiter. Und irgendwie habe ich mich dann auch immer weiter von Jesus entfernt. Ich habe meinen Glauben immer beibehalten, insofern, dass ich gesagt habe, ja, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Aber habe ansonsten so gelebt wie ein Atheist. Und was bei mir ein zentrales Lebensthema war und ist, ist Freiheit. Ich habe mir immer Freiheit gewünscht und mehr. Immer mehr. Ich will mehr vom Leben. Mir reicht es nicht. Ich will mehr. Und das habe ich gesucht und das habe ich überall gesucht. Und ich bin auf Partys gegangen. Nicht, dass Partys irgendwie schlecht wären oder sonst was. Aber ich habe versucht, dieses Mehr zu finden, indem ich mich in irgendwelche Beziehungen reingegeben habe, indem ich Drogen genommen habe, indem ich gesoffen habe, wie nochmal was, alle möglichen Drogen bunt durchgemixt. Und ich war immer auf der Suche nach diesem Meer. Ich habe dann 2017 mein Abi gemacht und wollte danach eine Weltreise machen. Und ich habe gedacht, hey, dann bin ich endlich frei, dann kann ich die Freiheit endlich auskosten, dann kann ich dieses Meer vom Leben haben, was ich mir schon immer gewünscht habe. Also habe ich ein Flugticket gebucht nach Australien, da wollte ich anfangen, da kann man Work and Travel machen und mir da Geld verdienen, um dann eine Weltreise zu machen. Und ich wollte einfach die volle Freiheit erleben. Und dann war ich unten in Australien, ein paar Wochen, und ich habe gemerkt, dass ich von dieser Freiheit, nach der ich mich so sehr sehne, irgendwie nichts mitkriege. Ich war am anderen Ende der Welt und ich war frei insofern, dass ich nicht mehr bei meinen Eltern zu Hause war, dass ich nicht mehr in die Schule gehen musste, aber innerlich war ich gefangen. Und ich bin in eine ganz schwere Depression reingerutscht. Und es ging so weit, dass ich, also bei mir war es so, ich habe einfach nichts mehr gefühlt. Also, und ja, oft meint man, so eine Depression sei so, man fühlt sich so traurig, aber für mich war das Schlimmste, dass ich gar nichts gefühlt habe. Ich wäre lieber traurig gewesen. Und es war einfach so grau. Es war einfach nichts, kein Hoch, kein Tief, kein gar nichts. Und das Leben ohne Gefühle ist wirklich nicht lebenswert. Und ich habe dann beschlossen, nach Deutschland zurückzufliegen. Bin dann da in eine ambulante Therapie gegangen und habe gemerkt, das reicht nicht. Ich hatte einmal die Woche hatte ich eben eine Therapiesitzung und den Rest der Woche lag ich einfach nur im Bett. Ich habe Serien laufen lassen, ne, so Netflix. Aber nicht, weil ich sie angeschaut habe, das hat mich überhaupt nicht interessiert, sondern nur, dass irgendwie so ein Grundrauschen dahinter war, irgendwie menschliche Stimmen und dass ich nicht so allein war. Und ich habe eigentlich immer nur darauf gewartet, dass endlich Abend wird, dass ich schlafen kann. Ich weiß noch, meine Eltern haben mich einmal darum gebeten, Unkraut zu jäten im Garten. Und ich habe das 3 Minuten oder so gemacht. Und dann, ich konnte einfach nicht. Ich hatte nicht die Kraft dazu und ich war körperlich völlig fit, ne? Aber ich konnte es einfach nicht und ich kann es jetzt gar nicht mehr nachvollziehen, wie das war, ne? Ich weiß nur, dass ich es einfach nicht konnte, dass ich keine Kraft hatte. Und ja, ich habe gemerkt, so geht es nicht weiter und für mich war einfach die Entscheidung, also so will ich nicht weiterleben. Also entweder ich komme da raus, beziehungsweise ich komme da raus auf die eine oder andere Weise. Entweder werde ich gesund oder halt tot. Und da habe ich mich einweisen lassen in der Psychiatrie. Und man könnte ja meinen, so in Australien, Down Under. Da lernt man Freiheit kennen. Kann man Freiheit richtig genießen. Aber wisst ihr, wo ich Freiheit kennengelernt habe? In der Psychiatrie. Und zwar, weil ich da Jesus kennengelernt habe. Jesus ist mir persönlich begegnet in dieser Psychiatrie und hat mir gesagt, dass er mich bedingungslos liebt. Und ich hatte schon immer verstanden, dass Gott mich liebt, aber dieses bedingungslos, das habe ich nicht begriffen. Und immer wieder begreife ich es auch nicht, weil ich bin jemand, der gern leistet, der gern Leistung bringt und der, wenn er mal nicht so viel leistet, wo ich dann auch schnell so ja, meinen Wert in Frage stelle. Und da hat Jesus wirklich ganz tief zu meinem Herzen gesprochen und hat gesagt, Benedikt, ich liebe dich bedingungslos. Es gibt nichts, was du tun oder lassen kannst, dass ich dich mehr oder weniger liebe. Und in dem Moment, als du da irgendwo feiern warst und dir keine Ahnung was reingepfiffen hast, habe ich dich genauso sehr geliebt wie in diesem Moment, wo ich jetzt auf der Kanzel stehe und sein Wort an euch weitergeben darf. Und das ist eine Wahrheit. Diese Wahrheit steht nicht nur über meinem Leben, sondern auch über deinem Leben. Jesus liebt dich bedingungslos. Jesus ist in diese Welt gekommen und hat, so wie ich es vorhin auch in diesem Gedicht vorgetragen habe, Jesus hat Leid und Schmerz auf sich genommen. Er hat das Kreuz auf sich genommen, den Tod am Kreuz. Und für uns ist das heute so was Selbstverständliches, oder weil wir schon so oft gehört haben mit dem Kreuz und überall so Kreuzsymbole sind. Aber das Kreuz war die widerlichste Folter- und Todesmethode überhaupt. Und da wurden wirklich nur die absolut schlimmsten Verbrecher wurden ans Kreuz gehängt. Das war so niederträchtig. Und Jesus hat diese Scham, diesen Spott der ganzen Menschheit auf sich genommen. Für dich. Vielleicht mal kurz eine Frage. Ich habe hier ein Samsung Galaxy S9. Und ich würde das jetzt hier versteigern. Wie viel bietet denn jemand? Kennt ihr irgendwas? Ich höre kein Gebot. Simi, wie viel würdest du mir für das Handy geben? 5 Euro, okay. 5 Euro ist das erste Angebot. Bietet irgendjemand mehr? 10, okay. Ich kann mir keiner ein ordentliches Angebot geben. Naja, gut. 100, okay. Nehmen wir 100. Das ist ein gebrauchtes Handy, 3 Jahre alt. Dann 100 Euro passt. So, das bedeutet, dass dieses Handy hier jetzt 100 Euro wert ist. Weil jemand bereit ist, 100 Euro dafür zu zahlen. Weißt du, was du wert bist? Gott selbst war bereit, sein Leben für dich zu geben. Das ist dein Wert. Und das habe ich dort begriffen. Und ich würde euch bitten, mal die Augen zu schließen. Und ich weiß nicht, ob hier Leute im Raum sind, im Gottesdienst, die Jesus noch nicht kennen, aber die irgendwo merken, im Leben muss es doch noch mehr geben, die sich auch nach diesem Mehr vom Leben sehen, nachdem ich mich so lange gesehnt habe. Und ich will dir die Möglichkeit geben, Jesus in dein Leben einzuladen. Und wenn du willst, alle halten weiterhin die Augen geschlossen, dann werde ich gleich Gebet vorbeten und das darfst du nachbeten. Ich würde dich einfach nur bitten, dass du kurz deinen Arm hebst. Wie gesagt, alle lassen die Augen geschlossen, wenn du Jesus in deinem Leben annehmen willst. lädt dich ein. Will dir das Leben in Fülle geben. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich danke dir, dass ich durch dich das Leben in Fülle habe. Jesus, ich will dir nachfolgen. Nicht mehr ich, sondern du lebst in mir. In deinem Namen. Amen. Wir haben jeder eine Lebensgeschichte. Wir haben jeder Gaben und Talente, die uns gegeben wurden. Jetzt ist die Frage, wenn wir in unsere spezifische Berufung kommen wollen, was machen wir denn mit den Gaben? Und dazu schauen wir uns Matthäus 25, ich entdecke da immer wieder Neues. Ich liebe die Story. Ich glaube, ich habe sie hier in der Gemeinde auch schon in zwei Predigten verwendet. Und zwar das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Und ich lese es einfach mal kurz vor. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann weitere 5 Talente. Ebenso gewann der, der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. So, der Herr kommt irgendwann zurück. Und der erste Diener zeigt ihm seine Talente, sagt, hier, ich habe es verdoppelt. Und der Herr sagt, genial, du treuer Diener. Dann der nächste hat aus seinen 2 Talenten 4 gemacht. Sagt er auch, genial, mein treuer Diener. Und der dritte, der hat es nur vergraben. Und da ist die Antwort nicht so entspannt. Sagt er nämlich, du böser und fauler Mensch. Worauf ich hinaus will, ist, der Herr hat seinen Dienern gar nicht gesagt, was sie mit ihren Talenten machen sollen. Er hat ihnen keine Anleitung gegeben, wie sie diese Talente vermehren sollen. Er hat sie ihnen einfach gegeben und gesagt, sie sollen es verwalten, gut damit umgehen. Und danach geben sie es an den Herrn zurück. Und genauso ist es in unserem Leben. Jesus hat jedem von uns, jedem Einzelnen von uns, hat er Talente, hat er Fähigkeiten, hat er Gaben gegeben. Und mit denen sollen wir wuchern und die sollen wir einsetzen. Aber er gibt uns eine wahnsinnige Freiheit. Wir haben einen Gott der Freiheit. Kann ich einen Amen hören? Amen. Jesus hat deine spezifische Berufung nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, er gibt dir ganz viel Freiheit, wie du deine Gaben, wie du deine Talente, wie du deine Persönlichkeit einsetzen kannst. Also ich bin übrigens zum Leidwesen meiner Eltern in meinem 3. Studium momentan. Also ich hatte erst mit Soziologie angefangen, dann Psychologie und jetzt bin ich in der Theologie gelandet. Und während ich es lieb, Theologie zu studieren und es lieb, auch hier meine Praxisstelle zu haben. Ihr seid echt eine geniale Gemeinde. Glaube ich, dass Gott mich auch in der Soziologie gebraucht hätte. Und er hätte mich auch in der Psychologie gebraucht. Und ich hätte auch da wuchern können mit meinen Talenten, mit meinen Gaben. Und ich gärtner auch gern. Ich hätte auch Gärtner werden können. Und ich kann auch immer noch Gärtner werden. Das heißt, wir dürfen uns einfach ausprobieren. Und es gibt wahnsinnig viele Optionen, gerade wir in Deutschland, die hier aufwachsen. Ey, wir können so viel tun, wir können so viel ausprobieren. Und wir können unsere Talente auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen verwenden. Und da gibt es nicht einfach so ein ganz klares Ding, so dass Gott sagt, hier, das machst du. Und sonst, ja. Und selbst wenn, ne? Selbst wenn du mal eine richtig falsche Abzweigung nehmen solltest, dann steht Gott nicht dran und sagt, Scheiße, 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 was mache ich jetzt bloß? Er soll doch da lang gehen, jetzt ist er hier, was soll ich jetzt machen? Jesus, hilf mir! Gott hat es im Griff und er will dich auch wieder zurückbringen auf den richtigen Weg, wenn mal eine falsche Abzweigung genommen hast. Die Voraussetzung dafür ist einfach nur, dass die Bereitschaft bei dir da ist, auf seine Stimme zu hören. Und da gibt es auch eine weitere Story zu, die ich brutal feiere. Und zwar Jonathan und sein Waffenträger. Also der Saul, da hatten wir ja schon vorhin festgestellt, dass der seiner Verantwortung nicht immer so wirklich nachgekommen ist. Und wieder haben wir es mit den Philistern zu tun. Und irgendwie Saul chillt da und will die Philister nicht angreifen. Dann sagt Jonathan, sein Sohn, zu seinem Waffenträger, hey, wie wär's, wir greifen die einfach zu zweit an. Ja. Und dann gehen die da hoch. Und ich lese vor. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns zu den Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Also unbeschnitten, weil keine Juden. Ne? Vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tue alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Da sprach Jonathan, siehe, wir werden zu den Leuten hinüberkommen und wollen uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, bleibt stehen, bis wir zu euch kommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Wenn sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben und das soll uns als Zeichen dienen. Ende vom Lied ist, dass wirklich die Philister Jonathan und seinen Waffenträger runterrufen und Gott gibt sie in ihre Hand und sie zerschlagen die Philister und nehmen den Sieg mit. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass Jonathan mutig vorangeht, dass er nicht darauf wartet, dass Gott ihm ganz klar sagt, geh jetzt da hoch zu den Philistern. Genauso David in der Anfangsgeschichte. Er hat nicht, und das machen wir Christen oft, ne, gerade so wirklich geistliche Christen, ne, dass wir sagen, jetzt muss ich erstmal eine Woche beten und fasten und dann kann ich mich entscheiden. Und dieser David, der sieht einfach nur den Goliath, der sieht, da muss was getan werden. Ich habe eine Gabe, ich habe die Steinschleuder und die setze ich ein und ich vertraue darauf, dass Gott da mitwirkt. Und wir sind manchmal so, dass wir wirklich darauf warten, bis Gott sich endlich meldet. Und da denke ich bei uns manchmal an Gideon, der gefühlt 100 Zeichen gebraucht hat, bis er mal losgegangen ist. Gott hat ihm gleich ganz klar gesagt, Gideon, ich werde das Heer in deine Hand geben. Ich werde durch dich den Sieg erringen und er braucht 100 Zeichen, bis er mal losgeht. Und da ist Jonathan so ein Vorbild für mich, weil er sagt, hey, ich weiß, dass Gott an meiner Seite ist und ich gehe mutig voran. Und gleichzeitig sagt er Gott, wenn du mir das Zeichen gibst, dass die eben zu mir hochrufen, wir kommen hoch, dann greifen wir sie nicht an. Das heißt, er ist bereit, auf Gottes Stimme zu hören. Und darum dürfen wir Gott darum bitten, dass er uns Türen öffnet oder auch Türen schließt, wenn wir mutig vorwärts gehen. Und entscheidend ist dabei einfach, wenn wir mutig vorangehen, dass wir sensibel bleiben für Gottes Stimme, für das, was er vorhat und dann auch bereit sind, auf ihn zu hören und entsprechend zu handeln. Ne? Also oft hört es beim Hören auf. Ja, Gott. Stimmt, du hast recht. Jetzt lass mich machen. fasse nochmal zusammen. Und ich weiß, es ist viel heute, aber spezifische Berufung ist halt auch viel. Ne? Also erstens, deine Berufung kam mit deiner Bekehrung. Du bist berufen. Punkt. Hier und heute darfst du Berufung leben. Deine Persönlichkeit und deine Talente hat dir Gott gegeben. Also nutze sie. Dann deine Geschichte hat Gott zugelassen und sie soll zum Besten dienen. Auch wenn du es gerade noch nicht sehen kannst. Dann deine Berufung ist nicht auf eine bestimmte Sache festgesetzt, sondern du genießt da wahnsinnige Freiheit. Ihr habt es vielleicht gesehen, und zwar solltet ihr eigentlich gesehen haben, da liegen so Karteikarten. Und ich würde euch bitten, dass ihr jetzt oder später, aber auf jeden Fall noch heute, euch 2 bis 3 Dinge aufschreibt, in denen ihr eure Stärken seht. Einfach, dass ihr euch überlegt, worin bin ich gut? Was mache ich gern? Was kann ich gut? Und dass ihr da 2 bis 3 Dinge aufschreibt, dass ihr es einfach mal schwarz auf weiß habt. Und es gilt jetzt, wir machen ja in dieser Predigtserie das erste Mal auch so, dass wir mit den Hauskreisen zusammenarbeiten, dass das quasi noch tiefer sacken kann, auch im Hauskreis. Und für all die, die im Hauskreis sind, aber auch für alle anderen, die können es natürlich auch gern machen. Für die Hauskreisleute, das kommt auch alles nochmal per E-Mail und eine grobe Zusammenfassung. Aber fragt 2 bis 3 Personen, die da nahe stehen oder auch die ein bisschen weiter von dir weg sind, nach deinen Stärken. Ich habe das vor ein paar Jahren mal gemacht und ich habe wirklich, also ich habe Familie genommen, ich habe enge Freunde genommen und Bekannte und habe sie einfach gefragt, was nehmen sie für Stärken bei mir wahr. Und dann habe ich das Ganze mal sortiert und habe jetzt so ein Blatt, wo ich einfach schwarz auf weiß habe, hey, worin bin ich gut? Und ich sage euch, das ist wahnsinnig hilfreich. Und wer ganz mutig ist, kann auch nach Schwächen fragen. Das habe ich auch gemacht, war nicht so angenehm. Naja. Und die zweite Aufgabe ist es, dass du dir deine Lebensgeschichte mal vergegenwärtigst. Was ist in deinem Leben passiert? Was waren zentrale Ereignisse in deinem Leben, egal ob schlecht oder gut. Und dann frag Gott, zu was er deine Geschichte, zu was er dein Leben nutzen will. Und auch da, tausch dich auch im Hauskreis, das ist auch eine Aufgabe für einen Hauskreis, tausch dich mit anderen darüber aus, über deine Lebensgeschichte, weil manchmal hilft es auch, wenn man jemand anderes seine Lebensgeschichte erzählt und dadurch nochmal eine neue Perspektive drauf kriegt. Also für mich war es zum Beispiel wahnsinnig hilfreich, da in der Psychiatrie den Psychiatern und Psychologen meine Lebensgeschichte zu erzählen, weil ich auf einmal eine ganz neue Perspektive nochmal auf vieles gekriegt habe. Und dann, wir haben in der Gemeinde, wir hatten vor einigen Monaten das Leitungsverständnis nochmal neu definiert. Und also so die Frage, was ist dein Herz, was ist deine Berufung? Wir haben das Working Genius eingebracht und so weiter. Also es gibt zig Tools, die wir hier verwenden, um jeden Einzelnen zu helfen, auch in seine Berufung zu kommen. Das heißt, es gibt keine Ausrede für dich, wenn du sagst, hey, irgendwie, ich lebe nicht in meiner Berufung, dann wend dich an uns und dann lass gemeinsam herausfinden, was deine Stärken sind. Lass uns ausprobieren, in welchen Bereichen du dich einbringen willst. Und das muss auch nicht nur Gemeinde sein, aber das darf eben auch Gemeinde sein. Kannst in irgendeinen Bereich reinschnuppern. Es gibt so viele Angebote. Oder auch, ich habe ja vorhin gesagt, ich kann mich gut in Menschen hineinversetzen. Ihr könnt auch gerne jeden Mittwoch in die FEG kommen, da bin ich da. Und dann unterhalten wir uns drüber, was deine Stärken sind. Und wir finden gemeinsam heraus, wo Gott dich vielleicht hingesetzt hat, was er mit dir anfangen will. herzliche Einladung. Das war's von meiner Seite. Ich würde noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns berufen hast, dass in dem Moment, in dem wir dir unser Leben gegeben haben, dass du uns berufen hast zu deinen Söhnen und Töchtern und dass wir deine frohe Botschaft in die Welt tragen können auf vielfältigste Arten und Weisen. Danke, dass wir ja, Menschen ein Licht sein dürfen, dass wir Menschen, dass wir das Salz der Erde sein dürfen. Jesus, bitte hilf du jedem Einzelnen, noch mehr in seine Berufung zu kommen, zu erkennen, was du in ihn hineingelegt hast, welche Gaben, welche Persönlichkeitseigenschaften und auch, Jesus, offenbar du uns, was du mit unserer Geschichte vorhast. Offenbar du uns, was du mit dem Schmerz, mit dem Leid, das wir erlebt haben, was du daraus Schönes machen willst. Denn ja, wir berufen uns auf dein Wort, wo es heißt, dass alle Dinge uns zum Besten dienen müssen, weil wir dich lieben. Und Jesus, das erwarten wir, dass du wirklich alles in unserem Leben, sei es Gutes oder Schlechtes, dass du uns das zum Guten dienen lässt. Danke, Jesus.